Hier ist Open Court, der Basketball-Podcast des FC Bayern Basketball. Mein Name ist Matthias Killing. Ich freue mich, Host zu sein dieses Podcasts seit dieser Saison. Meine erste Folge war die mit Joe Vogtmann, wo wir eine Menge erfahren haben. Und in dieser Folge freue ich mich total auf Nils Giffey. Nils Giffey, seit 2022 beim FC Bayern Weltmeister, Bronzemedaillengewinner bei der Europameisterschaft, zweifacher College Champion. Das ist zugegebenermaßen schon ein bisschen her, aber auch damit hat er Basketballgeschichte in Deutschland geschrieben. Nils Giffey, 33 Jahre alt, super netter Kerl, aber vor allem auch eine Säule, und zwar für jede Mannschaft, in der er bisher in seiner Karriere gespielt hat. Wie tickt dieser Mann? Worüber denkt er nach, wenn er nicht auf dem Court steht? Welche Rolle spielt seine Familie, seine Frau und vor allem auch seine Tierliebe? All das werden wir erfahren und wir werden noch mehr erfahren von Nils Giffey. Vor allem wird er auch darüber reden, was er in Zukunft so alles vorhat. Also freut euch jetzt auf eine besondere Folge mit einem besonderen Basketballer unseres Landes. Jetzt geht's los mit Nils Giffey. Liebe Basketballfreunde, herzlich willkommen. Hier ist Open Court, der Podcast des FC Bayern Basketball mit einer neuen Folge. Und ich bin ganz, ganz gespannt auf meinen heutigen Gast. Wir haben uns ja vorgenommen, alle vier Wochen euch einen Spieler oder einen Mitarbeiter aus dem Umfeld des FC Bayern Basketball ein bisschen näher vorzustellen. Was die Jungs gerade auf dem Platz machen, aber auch was um den Platz herum passiert, das wissen viele Fans natürlich. Aber was wirklich dahinter steckt, wie viel Arbeit dahinter steckt und vor allem auch, wie die handelnden Personen ticken, wie sie drauf sind, das wollen wir immer wieder gerne hier in diesem Podcast herausfinden. Deswegen schön, dass ihr mit dabei seid. Ich freue mich jetzt auf einen Gast, der leider Zeit hat. Und das ist eine richtig beschissene Situation für einen Spieler, wenn du verletzt bist und zuguckst, was die Jungs da draußen auf der Platte so machen. Nils Giffey ist da, vor einigen Wochen verletzt am Ringfinger, aber er sitzt hier und lächelt. Und das finde ich schon mal ganz gut. Hallo Nils.
Hallo, freue mich.
Trotzdem schwierig, glaube ich, oder? Also danke, dass du Zeit hast, aber nur zugucken ist doch richtig hart.
Ja, es ist nervig auf jeden Fall. So unglücklich, aber ich glaube, aus allen Verletzungen, die man sich so aussuchen könnte, wäre das sogar noch die entspannteste. Also 1-2 Wochen, dann kannst du wieder laufen, joggen, irgendwie dich fit halten. Von daher sehe ich noch ein paar positive Sachen.
Weil es ja nur der Finger ist, ne? Und trotzdem, gerade am Anfang, wenn es schmerzhaft ist, dann tut jede körperliche Bewegung auch weh. In dem Moment, wo es passiert ist, war dir klar, ich meine, du bist lange genug dabei, hast irgendwie in deinem Leben alles erreicht als Basketballer. Das ist was mehr als nur eine Stauchung ist?
Nee, überhaupt nicht, um ehrlich zu sein.
Nee?
Ich dachte eher, dass er ausgekugelt ist, hing schon ein bisschen zur Seite raus. Und da dachte ich, es wäre eher so eine kürzere Sache.
Okay, und dann aber ist ja sogar eine Operation nötig gewesen, richtig? Was ist da genau passiert?
Genau, wir hatten vor 2 Wochen jetzt die OP, vor ungefähr 2,5 Wochen ist in Göttingen passiert, relativ schnell dann die OP gehabt, Knochen ist vertikal gebrochen gewesen, dann haben wir da, glaube ich, drei, vier Schrauben benutzt, um das wieder zusammenzupicken.
Sind die noch drin, die Schrauben?
Ja, die bleiben noch drin.
Die bleiben drin?
Anscheinend.
Ein Leben lang?
Das weiß ich nicht. Aber ja,
sonst viel Spaß am Flughafen.
Nee, das ist, glaube ich, Titan.
Ah, ist Titan, okay. Da passiert nichts. Wie ist denn der Moment, wenn der Arzt sagt zu dir, hier ist das Röntgenbild und guck mal, da ist leider nicht mit nächste Woche weiter trainieren und ein bisschen Eis und das war's.
Mhm. Es ist super ernüchternd. Super ernüchternd, gerade weil du dann erstmal ein bisschen schauen musst, okay, wie lange bin ich raus, was bedeutet das? Ich glaube, die erste Woche ist die stressigste, weil du noch gar nicht einschätzen kannst, okay, was bedeutet das, wie kann ich das umsetzen, was kann ich machen, was kann ich nicht machen. Das erstmal mit vielen Leuten sprechen, Doktor, ein bisschen damit konfrontieren und ein bisschen pushen. Mhm. Aber jetzt ist es, wie es ist, ist okay.
Das heißt, du kannst jetzt aber auch dich körperlich wieder bewegen. Was machst du? Also du sagst Joggen?
Genau, diese Woche fangen wir gerade an mit Joggen. Letzte Woche war es mehr ein bisschen Bewegungstherapie, ne? Dass ich nicht zu Hause verrückt werde. Kann ein bisschen Krafttraining machen, aber du kannst ja auch keine Hanteln halten.
Geht gar
also
nicht, ne?
Ein bisschen, ja.
Also Ringfinger.
Lower Body.
Ringfinger, linke Hand ist es bei dir. Ist im Moment so getaped. Also für alle, die jetzt unserem Videocast zuschauen, die können das vielleicht sehen, wenn du es zeigst. Im Prinzip zusammengetaped mit dem Mittelfinger und damit stabilisiert und das heilt jetzt ab. Wann bist du wieder fit? Wann kannst du zurück?
Das ist die Frage. Müssen wir mal schauen. Ich glaube, einfach Heilung des Knochens sind 6 bis 8 Wochen. Mhm. Danach musst du halt die Flexibilität und die Mobilität wieder herstellen.
Schauen wir mal. Aber du bist natürlich gewillt, vor Weihnachten definitiv wieder zu spielen, richtig?
Ah ja, das ist der Plan.
Das ist der Plan. Jetzt so, als Spieler zu Hause, ich meine, wir werden später darüber sprechen, was natürlich auch in dieser Saison schon viel auch diskutiert wird, rund um den Spielplan, rund um die Belastung, Euroleague, BBL, Nationalmannschaft wird später bei uns natürlich auch noch ein Thema sein. Du bist wahnsinnig viel unterwegs. Deine Frau kennt das. Die weiß, wie es ist, wenn der Mann nicht zu Hause ist. Jetzt bist du permanent da. Seid ihr noch zusammen?
Ja, die genießt es gerade, glaube ich.
Also sie genießt es, dass du da bist?
Die genießt es gerade, genau.
Oh, das ist aber ein schönes Kompliment. Für dich und
für
sie.
Solange du vormittags ab und zu mal in die Halle gehst und da irgendwie 3, 4, 5 Stunden unterwegs bist, ist, glaube ich, alles ganz gut.
Was du auch machst, weil du der Mannschaft zuguckst? Oder was?
Ja, weil ich mich auch selber fit halte, weil du trotzdem noch Treatment bekommst von Physiotherapeuten, dann irgendwie auf dem Fahrrad sitzt. Ich glaube, dich einfach nur zu Hause hinzusetzen, boah, das wäre nichts für mich.
Also sie genießt die Zeit eher, wenn du da bist. Ihr seid ja beide auch viel in der Natur, glaube ich, unterwegs, ne?
Ja, ja, das ist perfekt hier. Viel am Wandern, viel in der Natur, hier und da, wir haben einen kleinen Hund.
Und was ist klein?
Klein ist nicht Handtasche,
ja,
sondern so genau diese Mittelgröße.
Welche?
Patterdale Terrier.
Oh, das sagt mir überhaupt nichts.
Ich weiß.
Ja.
Habe ich trotzdem rausgehauen?
Ja, klingt auch. Martin Rütter freut das. Also, und wie alt?
3 Jahre ist so, ist glaube ich so eine britische Jagdhundrasse.
Okay.
Könnte, ist so Fuchsgröße.
Okay, da kann man sich was vorstellen. Heißt wie?
Ellie.
Ellie. So, und jetzt muss ich mir vorstellen, du bist dann, keine Ahnung, am Tegernsee unterwegs beispielsweise oder Schliersee, ja, oder was der Himmel, wo gestern noch.
Genau, genau.
Und dann mit Hund und Frauchen und dann
ab in den Wald.
Ganz gediegen. Was gibt dir die Natur?
Boah, eigentlich Entspannung. Jetzt gerade ist schön. Wetter ist noch gut. Kannst abschalten. Bist ein bisschen unterwegs, siehst was Schönes.
Zumal du ja in der Großstadt groß geworden bist, ne? Also du bist ja kein Kind vom Land. Du bist ja in Berlin groß geworden,
genau,
richtig?
Genau. Ich hatte halt so ein bisschen das Glück, dass meine Großeltern auf Rügen gelebt haben.
Ja.
Und da immer alle Ferien verbracht haben. Ich bestimmt immer 4, 5 Wochen im Jahr dort verbracht habe.
Okay.
Und das war so ein bisschen, glaube ich, der Ausgleich zu der Stadt. Und man auch ein bisschen Natur näher gekommen ist. Die hatten da, ist jetzt kein Bauernhof, aber so ein, ja, wie so ein Gehöft.
Ja.
Und früher hatten die Tiere, die hatten Schweine, die hatten Hasen, hatten hinten einen Stall, hatten eine Riesenkoppel. Und da, das war, glaube ich, damals so ein bisschen als Kind die Balance zur Großstadt, dass man zu Großeltern konnte und da ein bisschen das Landleben gesehen hat.
Leben deine Großeltern noch?
Nee.
Leben nicht mehr. Gibt's das Haus oder diese Städte auf Rügen, gibt's das noch?
Das gibt's noch.
Das genau. Gibt's noch. Das heißt also, du hast immer noch die Möglichkeit, oder gehst da auch gerne noch hin wieder, so ein bisschen an die Orte deiner Kindheit auch?
Na, keine Chance jetzt gerade.
Nee, Moment, also.
Aber das ist ein Punkt, der fällt mir eigentlich sehr schwer, weil die vor ungefähr 2 Jahren beide verstorben sind. Ich glaube, ich war einmal in diesem Haus und ansonsten habe ich keine Zeit. Also es ist auch von hier was 9 Stunden entfernt. Wäre schön, wenn man mehr Zeit dort verbringen könnte, auf jeden Fall.
Jetzt bist du, warte mal, 33, glaube ich, ne? Das heißt, du hast ja hoffentlich als Basketballprofi noch eine gute Zeit vor dir und vor allem auch noch eine ganze Menge Spaß. Irgendwann kommt dann der Moment, wo du wieder mehr Zeit hast. Und damit bin ich beim Thema, was ja auch viel in der Presse war in den letzten Wochen. Dieses Thema Doppelbelastung wird ehrlicherweise auch in anderen Sportarten ja schon seit vielen Jahren diskutiert. Aber wenn man den Basketball nimmt, wenn man gerade euch auch nimmt, als FC Bayern, Doppelbelastung Euroleague und BBL. Marco Pesic hat da eine Tirade losgelassen, hat sich beschwert in Richtung auch der BBL, was die Ansetzung beispielsweise des Spieles in Weißenfels angeht. Ich will jetzt gar nicht über einzelne Spiele reden, sondern grundsätzlich über dieses Thema Doppelbelastung. Wie belastet seid ihr?
Es ist super viel. Es ist super viel. Und ich glaube, man sollte so viel tun wie möglich und die Spieler so gut wie möglich legen, dass wir einfach Zeit haben zum Recovern. Besonders in diesen Doppel-Euroleague-Wochen, die wirklich tough sind. Und man spricht darüber als Doppelwoche. Aber eigentlich
weil ist es 2 Spiele in einer Woche sind.
Weil es 3 Spiele in einer Woche sind.
Weil das BBL-Spiel noch dazukommt.
Genau.
Genau.
Aber diese Schnur an Spielen sind ja keine 3 Spiele. Die Woche davor sind 2 Spiele, die Woche danach sind 2 Spiele. Also hast du eine Schnur an 7 Spielen, die aber mal so gehen.
Und zwar gefühlt alle 2, manchmal 3 Tage. Das heißt aber in der Regel sind auch 2 Tage bei dieser Belastung zu wenig, um wirklich zu recovern, um sich zu erholen, ne?
Naja, der Tag dazwischen ist ja manchmal auch ein Travel Day. Mhm. Also es geht schon ans Limit auf jeden Fall.
Ist das mehr geworden in den vergangenen Jahren? Sind die Spielpläne krasser geworden? Ich meine, du bist lange dabei, du bist 2014 in die BBL zurückgekommen.
Auf jeden Fall.
Ja.
Auf jeden Fall. Ich kann mich noch an meine erste Euroleague-Saison zum Beispiel erinnern. Das war 2014, wie du sagst. Und da war die Euroleague noch anders aufgestellt. Da wusstest du, okay, ich gehe in die Woche. Ich habe Donnerstag oder Freitag mein Euroleague-Spiel und Samstag oder Sonntag mein BBL-Spiel. Und das war durchs gesamte Jahr so. Es war relativ set. Und damit konntest du gut planen. Glaube ich auch als laufende Regeneration mit deinem Krafttrainer konntest du gut planen. Also das hat sich schon, glaube ich, für uns Spieler, da musst du dich auf jeden Fall drauf anpassen.
Was hat sich insofern verändert, dass ihr Spieler in irgendeiner Form da gehört werdet? Oder ist das, ihr werdet ihr nicht gehört?
Doch, auf Euroleague-Level gibt es die ELPA, diese Euroleague ELPA,
Euroleague Players, Spielergewerkschaft.
Danke dir.
Ja.
Genau. Und von unserer Sicht haben sich da Sachen schon zum Positiven entwickelt. Ne? Du bist so viel on the road. Eigentlich so Kleinigkeiten, die wir damals noch nicht hatten, wie Einzelzimmer, haben sich jetzt einfach etabliert auf Euroleague-Level. Das gab es früher nicht. Dass gewisse Spiel- und Trainingszeiten standardisiert sind, dass du nicht mehr 2-mal am Tag trainieren darfst. Das würde nicht mehr funktionieren, wenn du wirklich irgendwie eine 10-Jahres-Karriere haben willst und auf diesem Level spielen willst. Ne?
Jetzt ist es so, dass immer wieder ja auch die Vergleiche angestellt werden, Euroleague, Europa und die NBA, die kennen solche Spielpläne, da haben wir auch 82 Saisonspiele plus die Playoffs, die spielen zum Teil dann, was weiß ich, Toronto, Memphis, Los Angeles innerhalb von 5 Tagen, die kennen das entsprechend in den Flugzeugen, da auch unterwegs zu sein, wenn diese Vergleiche angestellt werden, was antwortest du?
Erstmal,
da hört man immer wieder so diesen Satz, so, ja, wieso, die beschweren sich ja auch nicht, weißt du, was ich meine?
Ja, glaub mir, die beschweren sich.
Und du weißt es besser.
Auf jeden Fall. Erstmal Respekt an die Jungs, weil ich kann mir nicht vorstellen, wie es ist, diese Back-to-Back-Spiele zu spielen zum Beispiel.
Ja.
Das ist geisteskrank in der NBA. Dazu spielen nur 48 Minuten.
Mhm.
Das sind einfach mal.
8 mehr?
Das sind einfach mal alle 5 Spiele ein Spiel mehr.
Mhm.
So. Also, die spielen auf europäischem Niveau. Muss man mal schauen, wie viele Spiele die im Jahr haben. Müssen wir mal durchrechnen.
Das Argument übrigens, die kriegen alle viel mehr Geld, das zählt an der Stelle nicht, weil Körper ist Körper, ne?
Ja, auf jeden Fall. Zählt vielleicht daran, weil du auch mit 3, 4, 5 Jahren als Spieler dann schon finanziell durch bist.
Mhm,
kann sein. Das bist du hier, sind die wenigsten hier. Aber ich glaube, die Art und Weise, wie gereist wird, ist deutlich besser, ne? Privatjet ist da ein Standard.
Mhm.
Ich glaube, die Frauenliga kämpft gerade darum, dass sie Privatjets bekommen und das ist bei uns in der Euroleague zumindest nicht standardisiert. Ne? Und das macht einen riesen Unterschied. Das macht einen riesen Unterschied. Die Art und Weise, wie gereist wird, die Art und Weise, wie trainiert wird. Ich glaube, da musst du ein bisschen was geben, wenn du so ein Schedule hast, wie du in der NBA hast, mit den Leuten redest, die dort gespielt haben, Dennis, Franz, Moritz, Daniel, die erzählen halt auch, wie die Trainingseinheiten sind. Da wird nicht 5 gegen 5 gespielt. Das bei uns auch immer weniger.
Wie sage ich es richtig? Die trainieren weniger? Die trainieren weniger intensiv?
Im 5 gegen 5 Bereich,
ja.
Wo wahrscheinlich dann irgendwie eine Verletzung passieren kann. Oder so. Ich glaube, dieses Risiko nehmen die gar nicht mehr.
Ja.
Die machen trotzdem, also so, dass der einzelne Spieler, das Individuum ist da viel mehr gefragt, seine Zeit zu investieren, sich selber zu organisieren, zu schauen, okay, wie mache ich meinen Individual Workout, wie mache ich mein Krafttraining und so weiter.
Das heißt, du kennst ja insofern, du hast ja zumindest mal an der Tür der NBA geschnuppert in deiner Zeit in Connecticut, in UConn, 2-mal Meister geworden. Damit bist du einer von 2 Deutschen, die das in der Form geschafft haben. Und hast da ja auch deine Geschichte geschrieben. Ich kann mich noch gut erinnern, das 2. Finale, was ihr damals, ich glaube, gegen Kentucky gespielt habt, vor über 80.000 Zuschauern. Das sind ja auch Momente wahrscheinlich, die du als Basketballer nie vergisst. Und die College-Struktur, die ist ja auch relativ krass, auch wenn ihr damals noch als Amateure galtet, aber die Struktur, die damals ja auch gespielt wurde, oder bis heute, das ist ja totales Profitum eigentlich, ne? Mhm. Also zumindest so, wie ihr behandelt werden, wie ihr trainiert, was ihr für Möglichkeiten habt und. Da ist ja Amerika ganz anders aufgestellt. Wird man da vorbereitet für die NBA, auch was den Spielplan beispielsweise angeht?
Was den Spielplan angeht, glaube ich nicht.
Weil du da spielst, weniger gespielt wird?
Du spielst 30 Spiele. 35 maximal, 38.
Das heißt, du spielst einmal die Saison, einmal die Woche.
Ja, ja. Nee, nicht einmal die Woche, aber die fangen später an. Ich glaube, die fangen im November an.
Okay.
Die fangen jetzt zum Beispiel gerade mit der Vorbereitung an.
Und dann ist ja March Madness und dann ist schon wieder rum.
Genau, also es ist deutlich kürzer. Mhm. Aber wenn man so die Entwicklung dort sieht, ist genial. Ist geil, dass die werden jetzt bezahlt, kriegen jetzt einen gewissen Revenue Share von dem, was publiziert wird. Und es entwickelt sich schon in die richtige Richtung dort. Also,
Spannend zu sehen, spannend aber auch immer wieder zu vergleichen. Ich finde es toll zu vergleichen, wenn wir den internationalen Basketball, den Fieber-Basketball nehmen und das eben mit der NBA zu vergleichen. Und da sind ja auch Nationalmannschaften immer ein wahnsinnig guter Vergleichspunkt zu sehen, wie auch eine deutsche Mannschaft beispielsweise gegen eine US-amerikanische Chancen hat. Also ich will nicht, ihr hättet sie auch diesen Sommer schlagen können. Also ich habe selber das Testspiel kommentiert in London. Da waren es ein paar Punkte und das hat so Bock gemacht natürlich. Und euch da zu sehen, das war fantastisch. Und da hat ja auch der internationale Basketball, gerade auch der deutsche Basketball, schon brutal aufgeholt. Um ehrlich zu sein, in deiner Zeit. Also durch Dirk natürlich begonnen, aber du hast diese Zeit maßgeblich auch miterlebt. Wie nah dran sind wir, was das Leistungslevel angeht?
Ich glaube, kannst du allein schon an der Zahl von Leuten, die jetzt gerade in der NBA spielen, die hier irgendwie aufgewachsen und sich hier auch entwickelt haben, wirklich sehen. Also es hat sich ganz krass entwickelt. So dieses der Pool von talentierten Jungs aus Deutschland ist einfach so viel größer geworden. Oder hat sich auch irgendwie dann in der Spitze so viel mehr entwickelt.
Ich nehme gar nicht nur Deutschland. Wir können Frankreich nehmen, wir können die Spanier nehmen und so. Also ich meine, wir können nach Slowenien gucken mit Luka, einer der Besten der Welt und so weiter. Also Europa hat da unfassbar aufgeholt, ne?
Ja, absolut. Absolut.
Woran liegt das?
Könnte ich dir nicht sagen. Vielleicht ist die Welt auch so ein bisschen enger geworden. Dass du als Europäer, als Chinese, als Nicht-Amerikaner dich so ein bisschen näher an der NBA auch fühlst und denkst, okay, das ist machbar. Ich weiß noch, als ich zum Beispiel ans College gegangen bin, das war 2010, 2011, hatte ich jetzt keine Möglichkeiten, mir zum Beispiel Spiele von dort einfach irgendwie auf YouTube oder so anzuschauen. Es war die Nähe von Informationen war eine ganz andere, und zwar, man hat sich relativ schnell weiter davon entfernt gefühlt. Also gefühlt ist ja die Welt auch ein bisschen enger geworden. Und ich kann mir vorstellen, dass das schon ein Faktor ist, so dieses Selbstverständnis, dass Leute sagen, ja, natürlich habe ich eine Chance, in die NBA zu kommen. Das ist gar keine Frage. Mhm.
Du hast ja dann deinen Weg in Deutschland weiter gesucht, warst zwischendurch in Kaunas, in Spanien, jetzt bei den Bayern, hier in München, fühlt sich, glaube ich, hier sehr wohl. Nicht nur des Wanderns wegen, des Hundes wegen und der Frau wegen, die sich hier wohlfühlt, sondern vor allem auch von der ganzen Struktur. Und wenn ich jetzt die ersten Spiele aus dem SAP-Garden beispielsweise sehe, das ist schon einzigartig in Deutschland, oder was da passiert? Also jetzt mal rein rund Entertainment-Faktor, alles was da abgeht, wie das. Ich hatte beim ersten Spiel gegen Madrid war es so das Gefühl so, hey, wow, die NBA ist in Deutschland angekommen. Weißt du, was ich meine? So vom Look and Feel. Wie erlebst du das?
Ja, Atmosphäre ist schon wirklich wirklich sehr besonders. Du merkst den Hype auch, der die Fans ansteckt.
Ja, ne? Total.
Ich habe es jetzt in einem Spiel gesehen, wo ich gespielt habe. In einem Spiel war ich draußen als jemand, der an der Seitenlinie war. Und das war wirklich gute Stimmung. Mhm. So, ich glaube, das wird schon was machen. Das wird auch was mit den Leuten machen, die nochmal näher dran sind, die nochmal merken, okay, wir sind hier in einer 10.000-Mann-Arena. So, das ist ein anderer Hype.
Ist ein anderer Hype und ist vor allem auch wieder ein Entwicklungsschritt. Und der Basketball entwickelt sich weiter, auch die Nationalmannschaft hat sich weiterentwickelt, da hast du einen maßgeblichen Anteil dran. Welche Rolle spielt es für dich, dass Gordon Herbert nicht mehr Bundestrainer ist, dass es auch dort einen Umbruch gibt?
Mhm.
Das war, oder muss man sagen, ein Mummbruch? Nee, der blöde, der ist blöder, wow. Spruch. Nee, wow. der ist zu wow. Also mit Alex Mumbro natürlich der neue Bundestrainer. Der war als allererstes hier, glaube ich, ne? Also ich glaube, erste BBL-Station, die er besucht hat, war München.
Ja, bestimmt.
Ja.
Kann gut sein.
Aber welche Rolle spielt dieser Trainerwechsel für dich?
Für mich war das Commitment, was wir vorher gegeben haben, was Gordy gegeben hat, was wir gegeben haben als Spieler für diesen 3-Jahres-Zyklus. Das war das Wichtige.
Mhm.
Darauf haben wir uns damals geeinigt. Und das war auch so ein bisschen so ein, war jetzt nicht auf dem Papier, aber das war die Signature, die du abgegeben hast. Du hast gesagt, okay, wir machen das als Gruppe zusammen und attackieren die Weltmeisterschaft, attackieren die EM zu Hause.
Und wir attackieren die Olympischen Spiele.
Und dieser Zyklus war für mich war es relativ klar, dass es auch so der letzte Zyklus ist, den ich mitmache. Und in dem Sommer war es jetzt für mich auch relativ klar, so okay, das ist auch so der letzte Sommer, den ich wahrscheinlich eingehen werde.
Wahrscheinlich
war es vor dem Sommer.
Ja.
Nach dem Sommer habe ich mit Family und allen gesprochen, habe auch gesagt, ey, das war's. Waren so geile, so schöne Momente, die wir jetzt in den letzten 3 Jahren mit der Nationalmannschaft hatten. Aber ich glaube, der ist einfach ein guter Zeitpunkt für mich zu sagen, okay, finito.
Jetzt ist kurz Stille hier im Raum und der ein oder andere Fan hört genau hin. Das heißt, das ist dein Rücktritt aus der Nationalmannschaft.
Genau. Habe ich schon mit den Leuten, mit dem Team auch besprochen.
Das heißt, das Team weiß Bescheid. Der DBB weiß Bescheid.
Genau.
Und hiermit machst du es jetzt offiziell. Krass. Da geht auch eine kleine Ära zu Ende.
Ja, schon.
Oder?
Schon irgendwie.
Und auch für dich ja auch eine ganz intensive Zeit. Das heißt, du hast das Alex Mumbro wann gesagt, dass du nicht mehr zur Verfügung stehst, als er hier war. Das heißt, für dich ist diese Entscheidung, jetzt haben wir Ende Oktober, Anfang November, jetzt kommt so der Winter, für dich ist diese Entscheidung schon gereift.
Ja, ich habe auch mit den Jungs darüber gesprochen.
Mit den Jungs heißt mit den Teammates.
Genau.
Mit wem hast du zuerst gesprochen?
Mit wem habe ich zuerst gesprochen? Boah, das kann ich dir nicht mal sagen. Wahrscheinlich mit Andi oder so, mit jemandem, der auch hier war.
Ja.
War den Rest auch angerufen. Das ist immer auch eine schöne Truppe. Super Truppe ist und war. Und
ja, ihr habt das Größte zusammen erreicht, ne?
Ja, genau.
Damit seid ihr für immer zusammen.
Aber auch die Art und Weise. Weißt du, nicht nur, dass da Medaillen liegen, sondern auch die Art und Weise war eigentlich wirklich top. Und wir sind da als Gruppe wirklich zusammen, voll zusammengewachsen und waren richtig, richtig guter Spirit.
Oh, krass.
So meine Rolle war am Ende auch nicht mehr die größte. Aber so eine Sachen kannst du gut wegstecken, wenn du weißt, ey, wir machen das hier gemeinsam, wir machen das alle aus den richtigen Gründen. Wir sind alle hier, wir geben alle Zeit und unseren Körper auch ein bisschen auf für ein größeres Ziel. Wir haben jetzt ja nicht royal bezahlt. Also deswegen ist keiner bei der Nationalmannschaft, sondern einfach wirklich, weil du es auch lieben musst.
Für die Sache.
Ja.
Fürs Land spielen, das hat euch alle stolz gemacht, das macht euch alle stolz, das hat man immer und immer wieder gesehen. Und trotzdem, glaube ich, ist das für Basketball-Deutschland jetzt schon auch eine News. Nils Giffey gibt hiermit das Karriereende in der Nationalmannschaft bekannt. Das war's für dich eben ein Zyklus, ein letzter Zyklus gewesen, diese 3 Jahre mit den Olympischen Spielen. Spannender Punkt, den du gerade ansprichst. Meine Rolle war da nicht mehr ganz so groß. Hat das auch für dich jetzt eine Rolle gespielt? Das war's. Ich will jetzt auch im Sommer mal demnächst ein bisschen mehr Ruhe haben. Ich glaube, bei Olympia hast du gar keinen Einsatz gehabt, ne? Ist richtig, oder?
Ich war noch mit dabei.
Du warst dabei. Aber ich meine, Gordy hat immer gesagt, der ist total wichtig für die Mannschaft. Das glaube ich ihm auch.
Ja. Ich habe, glaube ich, 3 Tage vorm Olympiastart einen Hexenschuss gehabt. Und das war nochmal so ein bisschen das Zeichen, wo der Körper auch irgendwann sagt, ey.
Okay, krass.
Mach mal ein bisschen ruhig. Also,
da hast du aber nicht drüber gesprochen über den Hexenschuss, glaube ich, oder?
Nee, warum auch?
Das hätte ja sein können, dass du noch kommst. Aber okay, also und damit ist jetzt dieses Kapitel für dich. Ist klar, lachendes Auge kann ich alles verstehen, aber ist da auch ein weinendes Auge?
Ja, klar, weil es das erste Mal so was Definitives ist.
Fühlst du dich zum ersten Mal alt?
Nein. Nein. Das war schon vorher, glaube ich.
Ja, ich frage nur deswegen, warum diese Frage, natürlich mit dem Lächeln, weil wenn man zurücktritt von etwas, das ist ja so der erste Mini-Step in Richtung, okay, also die Karriere ist jetzt nicht mehr im Frühling, die ist jetzt dann schon im Spätsommer unterwegs, so gefühlt. Ne? Weißt du, was ich meine?
Ja, ja. Ja, aber ich glaube, das erste Gefühl hast du schon nach 30. Wenn du über 30 kommst und merkst, okay, die Preseason würde ich eigentlich ganz gerne skippen und direkt mit der Saison anfangen, dann weißt du auch, okay, es werden keine 10 Jahre mehr.
Wer hat bei dieser Entscheidung noch eine Rolle gespielt? Wir haben über deine Frau beispielsweise gerade schon gesprochen.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Unsere Beziehung, meine Frau ist Amerikanerin, dadurch haben wir halt wirklich viel Familie in den USA. Wir haben Familie in Berlin.
Mhm.
Und das ist schon eine Überlegung gewesen, wie man das alles balanciert. Die ganzen Trips im Sommer haben diese Beziehung halt auch so ein bisschen leiden lassen. So, mein bester Freund lebt in San Francisco, gute Freunde leben in Berlin, man ist jetzt gerade hier in München. Das waren noch so ein paar Pluspunkte, wo man gesagt hat, okay, weißt du, irgendwann will man auch diese ganzen Beziehungen wieder aufleben lassen, will sich ein bisschen die Zeit wieder nehmen, da auch investieren zu können und einfach diesen Sommer wirklich mit Quality Time und nicht immer nur mit einem halben Auge schon wieder im Training zu hängen.
Naja, weil das ist ja, ich weiß gar nicht, wie das ist. Also ihr habt ja nun die deutsche Meisterschaft gewonnen. Wie viel Pause hattest du dann, bis Gordy alle zusammengeholt hat?
Und diesen Sommer ging das eigentlich.
3 Wochen vielleicht?
Ich glaube, 2,5 Wochen.
Ja, ging eigentlich, sagst du, 2,5 Wochen. Das ist ja schon. Der normale Arbeitnehmer, der hat 6 Wochen Urlaub, ne? Oder über 6 Wochen zum Teil sogar. Und das ist ja schon etwas, was du unter der Saison eigentlich gar nicht hast. Urlaub.
Ja, es gibt's nicht.
Es gibt's einfach nicht. Punkt. Ja, und dann hast du eben im Sommer diese 2 Wochen, 2,5 vielleicht gehabt. Und insofern ist das, glaube ich, eine allzu menschliche Entscheidung. Ich kann das total nachvollziehen, zu sagen, hey, ich habe jetzt irgendwie Bock, auch was anderes zu machen. Und Quality Time, nach San Francisco den besten Freund besuchen oder. Kann man nur den Hut ziehen, auch vor einer solchen Entscheidung. Nils, was ist denn der für dich größte Moment? Ist Manila der größte Moment, den du mit den Jungs im Kopf hast? Oder hast du so einen Nationalmannschaftsmoment? Ich meine, die Entscheidung ist jetzt schon Manila. Ein bisschen in Manila. Ne?
Auf jeden Fall Manila. Auf jeden Fall dieser...
Für mich war es ja Yoga auf Okinawa.
Das war für mich auch gut, so geil. Ja.
Das habe ich einfach so gerne beobachtet. Nein, klar, natürlich Manila, logisch.
Ja, nee, Manila war schon top. Ganz besonders war die Zeit auch, als wir uns das erste Mal für Olympia qualifiziert haben. Sozusagen der Sommer... Olympia Tokio, da waren wir in Kroatien, ich glaube sogar in Split, und haben da so ein Bubble-Turnier gespielt. Und du bist in den Sommer reingegangen, wusstest gar nicht, was passieren wird. Und hast dich da wirklich durch dieses Turnier durchgespielt. Auf einmal hieß es, okay, wir haben noch mal 2 Wochen Zeit und dann bist du auf einmal bei Olympia.
Ja.
Das war so surreal. Und es war für mich so ein bisschen der erste Aufschwung, wo es dann losging, okay, auf einmal das Jahr danach. Es war dieses Olympia, dann das Jahr danach haben wir Bronzemedaille gewonnen, dann Weltmeister gewonnen, dann nochmal zu Olympia gekommen, 4. Platz dort erreicht. Ich glaube, das war eine coole Erinnerung.
Gerade dieser 4. Platz bei den Olympischen Spielen, das ist ja jetzt nicht ganz das Ziel erreicht, was von Gordy ausgegeben wurde mit den 3 Medaillen, aber für mich als Fan kann ich denken, habe ich mit Joe auch besprochen, ist es wie eine Medaille gewesen, weil ihr einfach so toll und so konstant und so ein gutes Turnier gespielt habt, halt ein beschissenes Spiel gefühlt, aus eurer Sicht, glaube ich, gegen die Franzosen gemacht habt, aber Basketball Deutschland feiert euch und feiert dich und das ist einfach eine tolle Zeit, die du da mit geprägt hast, die du mit erlebt hast. Wer ist eigentlich aus dieser Nationalmannschaft so der Lustigste? Wen wirst du am meisten vermissen? Über wen hast du viel gelacht?
Der witzigste für mich, die witzigsten Leute waren wahrscheinlich so Robin Benzing, David Krämer.
Tatsächlich auch.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe viel Zeit dort immer mit JT verbracht. Das war eine gute. Ich glaube, JT einer der Personen, die mich am einfachsten auf die Palme kriegen können. der Typ schafft es, mir unter die Haut zu gehen, ist unglaublich.
Auf der Palme inwiefern? Also, weil du dich so über den aufregst? Oder?
Ha, weil wir uns gegenseitig so triggern können.
Triggern, oh, okay. Ist, ja. Womit kann man dich denn triggern?
Ja, er schafft es irgendwie. Eigentlich bin ich relativ ruhig und eigentlich bin ich eine relativ relaxed Person, aber JT schafft es auf eine Art und Weise.
Ey, also eher, dass du dich ärgerst?
Ha?
Eher, dass du dich ärgerst?
Ja, das ist so wie ein kleiner Bruder, dich immer nervt. Also, so.
Okay.
Nur, dass er nicht der kleine Bruder ist.
Nee, sondern der große.
The Big Boy.
The Big Boy Brother. Ich habe auch gehört, dass du ein großer Star Wars Fan bist, stimmt das?
Nee, gar nicht so sehr.
Oder früher gewesen?
Andy wahrscheinlich.
Bitte?
Andy ist großer Star Wars
Fan. Nee, Alex King hat mir erzählt, dass du großer Star Wars Fan bist und dass ihr früher, früher irgendwie Popcorn-Abende in Trainingslagern gemacht habt und gemeinsam Star Wars geguckt habt.
Ja, das stimmt.
Ja?
Das stimmt.
Das hat er
mir stimmt wirklich. Wir hatten, glaube ich, so eine ganze Euroleague-Saison oder Eurocup-Saison, wo wir hintereinander die Star Wars-Filme uns alle angeschaut haben.
Und er hat eben gesagt, du bist ein ganz ruhiger, aber mit dir kann man wahnsinnig viel Spaß haben. Und ich glaube, das haben viele deiner Kollegen auch in der Nationalmannschaft, aber auch jetzt hier bei den Bayern, die das sehr schätzen. Ist das so eine Geschichte, der du zustimmst?
Ja,
ruhig, aber guter Buddy?
Kann ich schon sehen.
Ja, ne? Bist du. Ich habe eine Sache, und das fand ich auch so spannend, aufgrund deines Nachnamens, ich lebe nun selber auch in Berlin, deine Tante ist ja Franziska Giffey, die ehemalige Bürgermeisterin, und war ja auch mal Ministerin und so weiter, also Politikerin. Dadurch ist der Name ja auch relativ bekannt, als ihr beim Bundespräsidenten wart und Silberne Lorbeerblatt bekommen habt. War sie da irgendwie auch da oder gibt es dann da Kontakt?
Nö, sie hat eine Nachricht danach geschrieben.
Habe das gesehen, bin stolz auf dich, schöne Grüße, komm mal wieder rum oder was so.
Genau. Meld dich, wenn du hier bist.
Ja.
Glückwunsch dazu, der hat sich einfach, glaube ich, auch sehr, sehr für uns und für mich gefreut einfach.
Und hat der Bundespräsident irgendwas gesagt, so nach dem Motto, Mensch, ihren Nachnamen, den habe ich ja schon mal gehört. Gibt es da solche Dialoge?
Ja, irgendwas war an dem Tag, du hast da echt recht, aber ich weiß nicht ganz, wer das aufgebracht hat.
Ja, automatisch kommt das ja dann, ne?
Ja.
Ja. Ja, das ist klar. also du hast die prägendste Zeit der deutschen Nationalmannschaft erlebt. Jetzt ist ein Neustart. Was glaubst du? Und jetzt guckst du demnächst, und ich finde das immer noch krass, dass es wirklich so sein. Ich kann mir eine Nationalmannschaft ohne dich, das sage ich voller Respekt, noch gar nicht vorstellen so richtig, weil du halt einfach immer mit dabei gewesen bist. Was glaubst du, was wird passieren? Wie wird sich diese Mannschaft entwickeln? Das fragen sich viele Fans aktuell. Neuer Trainer, bleibt der Kern zusammen? Was denkst du?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es wird viel auch vom Coach abhängig sein, wie er sich einbringen kann, wie er diese Beziehung aufbauen kann, ob er so ein Commitment von ganz bestimmten Leuten bekommt.
Wer sind diese ganz bestimmten Leute aus deiner Sicht?
Ja, ich würde sagen, das sind schon noch Dennis, das sind vielleicht auch Daniel, aber auch die Generation, ganz klar Franz Moritz, aber auch die Leute, die jetzt kommen, die jetzt in der NBA ankommen, also Oscars Bruder.
Tristan in Orlando auch, ja.
Genau. Und da werden jetzt in den nächsten Jahren wieder und wieder einfach so deutsche Jungs kommen, die auch in der NBA dann Fuß fassen, ob er diese Generation abholen kann, auch wieder für die deutsche Nationalmannschaft begeistern kann und für dieses Projekt auch begeistern kann. Das sollte sich da wirklich committen und als Gruppe Bock darauf haben, diese Beziehung aufzubauen, weil dann ist es einfach.
Weil die Jungs so sind, wie sie sind. Ist es deswegen einfach?
Ich sage, es ist einfach, wenn du die Beziehung aufbaust.
Ja, für den Trainer, das meine ich.
Wenn du die Beziehung im Team aufbaust unter den Jungs,
das meinst du.
Dann kannst du mit kleineren Rollen umgehen, dann kannst du mit Niederlagen einfacher umgehen, dann werden keine Finger gezeigt, sondern dann wird die Arbeit so als Gruppe akzeptiert.
Ich meine, dass Basketball auch eine Art Rollenspiel ist, das wissen alle, die Basketball gespielt haben, dass eine Rolle immer in einem jeden Team natürlich wichtig ist und dass Spieler Rollen annehmen müssen, überhaupt gar keine Frage. Gordon Herbert wiederum hat aber dieses ganze Thema medial auch sehr groß in die Öffentlichkeit gebracht, indem er immer wieder davon gesprochen hat. Und jetzt ist er ja hier auch dein Trainer und macht das ja hier wahrscheinlich ganz genauso. Also du kennst ihn gut aus der Nationalmannschaftszeit. Jetzt hast du ihn hier. Rolle ist ganz entscheidend, ist ganz wichtig. Was ist wichtiger aus deiner Sicht, dass das Team, so wie du es gerade beschrieben hast, sich als Gruppe findet und jeder seine Rolle akzeptiert? Oder ist es eben auch das Verhältnis Coach zu Team? Stichwort hier, Alex Mumru, der muss die Jungs ja auch für sich begeistern.
Mhm. Ja, der muss sie abholen. Muss sie kennenlernen. Muss sie auch, glaube ich, mit einem Spielstil abholen. Und muss auch so eine Gruppe erstmal definieren. Und bei uns war es ganz lange klar, dass Dennis unser Go-To-Guy ist. Und es hilft dir als Team. Du weißt, du spielst eine Offense. Du weißt, wo der Ball hingeht, wenn es um entscheidende Situationen geht. Irgendwann kam Franz dazu und es war so Batman und Robin mäßig, glaube ich, gerade die EM zu Hause. So, das waren die ersten Momente bei der Nationalmannschaft, wo Franz auf einmal explodiert ist. Und ich glaube, diese Kombi war genial für das Team, weil die Augen nicht nur und der Druck auch in einem einzelnen Spiel nicht nur auf Dennis lag, sondern er konnte sich mehr und mehr Optionen auch picken, wenn die Verteidigung sich extrem auf ihn fokussiert hat. Der Rest von uns hatte dadurch auch viel mehr Chancen, sag ich mal, zu scheinen. Und es wird spannend einfach, wie sich diese Rollen dann verteilen.
Wie siehst du Franz insgesamt, der ja nun für nicht nur der bestbezahlte deutsche Sportler aller Zeiten ist, sondern der, und darum geht's vielleicht auch gar nicht, aber dadurch hast du ja automatisch so einen medialen Fokus, der aber vor allem eine ähnliche Geschichte ja hat wie du, zumindest mal, was eben die Jugend in Berlin angeht, den Gang ans College angeht. Er hat dann diesen Schritt geschafft in die NBA und hat sich dort durchgesetzt. Bei dir war es der Schritt dann nach Berlin in die BBL, nochmal ins Ausland und jetzt hier in München. Ich will nicht sagen parallel, aber die Wurzeln sind ähnlich, richtig?
Ja.
Wie beurteilst du ihn?
Boah, Franz ist erstmal auf dem Feld ein Killer. Also das ist einfach geil zu sehen, wenn du siehst, dass jemand, der ist ja noch relativ jung, einfach so ein krasses Selbstverständnis hat, schwere Würfe zu nehmen, so mit so einem riesen Selbstbewusstsein zu spielen. Und ich glaube, das ist nicht so einfach im jungen Alter das so voll abzurufen und zu sagen, hey, ich spiele jetzt mit so einem Vertrag auf einer Stage, wo eigentlich so ein Franchise mir dann auch irgendwann gehört, mir und vielleicht noch einem anderen Spieler. Das Angenehme ist, es ist eine super coole Person, sehr, 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 sehr bodenständig, sehr, sehr humble. Die haben eine klasse Familie. Wir kommen aus derselben Ecke aus Berlin, so man versteht, ich verstehe, wo die herkommen, ich verstehe, wie die aufgewachsen sind, er und Moritz. Und einfach super Typen, wirklich super
Typen. Super Typen, die viel Spaß machen und die insgesamt natürlich auch immer mehr jetzt auch medial beobachtet werden. Fakt ist eins, das macht große Freude und, glaube ich, macht auch dir großen Spaß, mit denen zu spielen. Weißt du noch, wann der junge Franz und der junge Moritz, das muss ja zu deiner Berliner Zeit gewesen sein, das erste Mal aufgetaucht sind?
Ja, mit Moritz habe ich in meinem ersten Jahr zusammengespielt. Da waren wir unter Sascha Obradovic zusammen. Sind da ab und zu mal, weil ich noch keinen, er sowieso nicht und ich auch noch nicht einen Führerschein hatten, so ab und zu U-Bahn, schöne U2 aus Mitte nach Prenzlauer Berg wieder gefahren. Und irgendwann hat mich mal jemand zur Seite gezogen und meinte, hey, übrigens, das ist dein kleiner Bruder. Der hat das Talent, sogar noch besser als er zu werden, so. So, ich glaube, das erste Spiel, was ich von Moritz damals gesehen habe, war das Spiel, in dem wir gegen San Antonio gespielt haben, so ein Preseason-Spiel.
Gewonnen übrigens, die einzige damals, genau. Einzige europäische Mannschaft, die je ein NBA-Team geschlagen hat in einem Preseason-Game.
Und Moritz hat schon gespielt.
Richtig.
Das ist auch cool für einen 17-Jährigen, glaube ich, war er, 16, ja, 16, 17, 18.
16, 17.
Und dann haben beide den Schritt in die USA auch gemacht.
Ja. Und damit ganz ja dir, also du warst ja schon, das haben sie mir beide mal erzählt, das war schon so ein Role Model Ding auch, ne, diesen Weg zu gehen, wie beispielsweise Nils, eben ans College Meister zu werden, beziehungsweise um die Meisterschaft mitzukämpfen, und das ist ja dann auch der Weg, den, ja, du ja nicht, also gibt noch ein paar andere, die das vorher auch gemacht haben, aber das war ja dann in den Jahren damals schon auch ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Wie geht's für dich weiter? Mit welchem Gefühl schaust du auf diese Saison der Bayern und schaust auf das, was jetzt, ich sage jetzt mal, Verletzung hin oder her, aber mit welchem Gefühl schaust du auf diese Saison? Ein Auf und Ab, wenn man von einer Aktie sprechen würde, dann ist diese Saison volatil, definitiv, aber vor allem eins ja auch für viele Fans begeisternd und mit tollen Siegen auch in der Euroleague und aber auch natürlich enttäuschende Niederlagen. Ist alles dabei. Was glaubst du? Wohin geht's für die Bayern 2024, 2025?
Ich glaube, es wird eine super spannende Saison so für uns. Es ist viel Neues. Haben gute Leute im Lockerroom. Das ist, glaube ich, die Sache, die ich am meisten gerade genieße. Viele Leute, die ich schon lange kenne, die ich schätze, die einfach wirklich gute Typen sind. Genau das, was du gesagt hast, mit dem man eine gute Zeit haben kann, mit dem man sich auch wirklich positiv, persönlich richtig positiv auseinandersetzt und eine gute Zeit hat. Dazu kommt viel Neues, neue Arena, neue LED-Wohnen, weißt du, das sind so kleine Sachen, über die man manchmal gar nicht nachdenkt, aber es sind so viele neue Entwicklungen. Als Team, glaube ich, haben wir richtig Potenzial, wir haben viel Erfahrung. Wir müssen uns da jetzt gerade mal noch ein bisschen fangen, um wirklich so diese Konstanz reinzubringen.
Wenn du Meister und Pokalsieger bist, mal mit Blick auf Deutschland, ich meine, dann ist der Druck ja automatisch da. Du willst ja nicht eine Saison schlechter abschließen als die Vorsaison, richtig? Also eigentlich ist das Ziel ja, zumindest was im nationalen Bereich angeht, völlig klar. Der Coach hat vorgegeben, auch wieder die berühmten Zielsetzungen, wo dann immer alle genau hinhören, weil es ja nun mit der Nationalmannschaft so gut wie geklappt hat. Top 4, da wollen wir hin. Euroleague, das ist eine harte Liga, ne?
Ja, das ist eine richtige. Das ist auch ein hohes Ziel. Also ich respektiere, dass das so ansetzt.
Findest du das gut als Spieler?
Ich finde es ganz cool.
Ja, also geht ja jeder anders mit um mit solchen Dingen.
Ja, doch. Ich glaube, das ist auch eine andere Art und Weise, an sowas heranzugehen, als jetzt so der ganz analytische Deutsche, der sagt so, okay, hier sind unsere Chancen, die wir haben, aufgrund von der Situation, in der wir uns befinden, sondern er sagt so, ey, die Möglichkeit ist da. So, die Möglichkeit ist da, die Ambitionen sind da. Eigentlich mit der Frage so, warum nicht darauf zielen?
Ja, ist klar. Also du bist bester Dinge, was diese Saison angeht, ja? Gefühl von der Mannschaft, Gefühl auch vor den Verstärkungen? Du warst letztes Jahr hier. Wie hat sich dieses Team aus deiner Sicht verändert?
Ich glaube, wir sind auf jeden Fall erfahrener. Gerade die deutschen Jungs, die gekommen sind, ne, mit Joe und Oscar, sind zwei Leute gekommen, die mega, mega Erfahrung haben, europäisch. Kevin ist jemand gekommen, der immer noch, den ich, wenn ich einschätzen müsste, wird er irgendwann so ein X-Faktor sein. Kann ich mir richtig gut vorstellen. Da haben wir schon viel Firepower.
Schubes Napier?
Basi, genau.
Kennst du sehr, sehr gut?
Ja.
Sehr, sehr, und zwar aus dem College, ne?
Genau, wir waren ja 4 Jahre zusammen und haben...
In Connecticut habt ihr zusammen, ihr seid Meister geworden zusammen auch, ne?
Ja, zweimal.
Zweimal Meister, es waren genau diese 4 Jahre auch,
ja.
Die ihr da zusammen erlebt habt. Der war ja, glaube ich, bei Roter Stern zuletzt, in Mailand, und hatte gute Angebote aus der Euroleague, hat sich für die Bayern entschieden. Wie sehr hast du Marco Pesic geholfen? Butter bei die Fische, haut man da mal eine WhatsApp raus?
Auf jeden Fall, wir haben davor gequatscht.
Habt ihr, ja?
Wir haben davor gequatscht, der hat mir gesagt, Mensch, ich sag mal, die Option steht im Raum, was hältst du davon? Hättest du Bock, das nochmal zu machen zusammen? Was hältst du von der Situation bei euch? Und er kennt Joe auch gut.
Mhm. Ich meine, weil in Mailand gespielt zusammen, ne?
Genau. Mhm. Wenn du Lust auf so ein Projekt hast, dann lass das machen. hat mich gefragt, hat nach ein paar Fotos gefragt, so Lockerroom.
Die Geschichte stimmt, Break ja. Room, yeah. Das habe ich gehört. Also, dass du Bilder geschickt hast, irgendwie hier aus München, weil er wissen wollte, wie der Lockerroom aussieht.
Ja, ja.
Das geht dann per WhatsApp hin und her. Ja. Das will ich, so, das heißt, die Fotos haben ihn überzeugt, du hast ihn überzeugt. Und jetzt bist du natürlich froh, du hast gerade ja schon erklärt, dass auch er in diesem Team spielt, ne? Auch ein Schlüsselfaktor.
Ja, für mich ist es genial. Schon so ein Full-Circle-Moment. Wir haben nicht nur irgendwie 4 Jahre zusammengespielt, sondern wir haben 3 Jahre davon in der WG zusammen gewohnt. Er kennt meine Frau von damals, ich kenne seine Frau von seine Freundin von damals. So, man, das ist mehr als nur sich mal irgendwie vor 4 Jahren irgendwie mal ein Jahr zusammengespielt zu haben, sondern das waren halt auch echt eine prägende Zeit, ne, von 18 bis 23. So. Der weiß allen Mist, den ich damals gemacht habe.
Okay.
Der kennt alle Geschichten.
Zum Beispiel, hast du noch eine schlimme Geschichte von dir? Muss ich ihn fragen? Ach komm, eine schlimme Geschichte von dir. Nein, Quatsch. So, wir können dich schon ganz gut ein. So viel Scheiße hast du nicht gebaut, das glaube ich nicht.
Das ist eine gute Einschätzung.
Das ist wirklich dein Eindruck, den du machst.
Das ist sehr gut. Ja? Das ist sehr gut, dass du diesen
Eindruck hast. Nils Giffey, hochseriöser Basketballprofi.
Optimal. Das ist was
Bleibe. Gehst du, wenn ihr, ne, ihr seid richtig Friends, das kann man schon sagen.
Ja.
Basi und du. Hast du ihm schon mal ein bisschen gezeigt, wie schön das Wandern in Deutschland ist?
Na, heute gehen wir Englischer Garten zum Beispiel.
Ihr geht wandern im Englischen Garten.
Nicht wandern, aber gehen auf den Caption. Ich glaube, er ist nicht so der Wandertyp.
Aber mit dem mal irgendwie so am Tegernsee die Berge hoch oder so, das stelle ich mir lustig vor. Ist schon der Plan, das irgendwann zu machen. Also, es wird eine gute Saison, aber vor allem eine spannende Saison. Zwei letzte Fragen. Einmal, was glaubst du jetzt national und international, wer sind die Hauptgegner in den beiden Ligen, also BBL und Euroleague?
BBL, glaube ich, wird klassisch Alba, wird klassisch...
die stehen ganz unten im Moment, klassisch? Ne?
Ich glaube, Ulm sehe ich wieder, wenn Karim auch zurückkommt, der denen auch noch fehlt. Ich kann mich ganz einschätzen, wer so diesen X-Faktor dieses Jahr hat. Gefühlt hat BBL jedes Jahr so ein Team, das ein absoluter X-Faktor ist.
So die 99ers oder Chemnitz.
Ja, das 2 Jahre waren es Chemnitz. Ja. Eine Zeit lang war es Ludwigsburg. Manchmal war es sogar Crailsheim. Fuck, Euroleague, es ist jeder.
Das ist jedes
Team.
Ich weiß, da habe ich auch neulich mal so drüber nachgedacht. Wer ist die stärkste Mannschaft der Euroleague? Oder gibt es die stärkste Mannschaft? Ja, natürlich müssen wir Panna nennen, natürlich müssen wir Real Madrid nennen und. Aber gefühlt, da kann jeder jeden schlagen. Ja, das erlebt ihr als Spieler auch so. Das ist krass. Also das fällt, deswegen kann auch jeder das Top 4 übrigens erreichen. Und da sind wir wieder bei Gordy und seinen Zielen.
Ja. Deshalb ist das Top 4 eigentlich auch so interessant, weil, wie du sagst, es ist wirklich so, dass jeder jeden schlagen kann. Mhm. Und dann hast du einfach nur 2 Spiele. Ne?
Genau.
Kann man sich drüber streiten, wie fair das ist. Aber ich glaube, für Fans, für so diesen Entertainment-Faktor ist das riesig.
Am Ende geht's ja auch im Sport darum, Fans zu begeistern. Jeder Profisport, jede Halle würde in der Form nicht funktionieren, wenn die Fans da sind. Also ich will jetzt nicht sagen, wir machen das alles nur für die Fans, aber auch diesen Podcast doch, machen wir für
schon,
die Fans. Doch,
schon viel.
Eigentlich ist alles für die Fans. Ohne Fans kein Leistungssport, ohne Fans kein Nils Giffey als Profi und. Brauchen die Fans, ne? Also ein Leistungssport wird es vielleicht trotzdem geben, aber wenn es keine Sau interessiert, ist irgendwie auch doof.
Ja, absolut.
Was uns zum Schluss interessiert, ist dein persönliches Power-Ranking. Und zwar die 3 Spieler, mache ich mit jedem unserer Gäste, die 3 Spieler, die dich am meisten beeindruckt haben in deinem Leben. Egal, ob Mitspieler oder Gegenspieler, die Besten, die jemals mit dir auf dem Court standen. In deiner Welt. Gegenspieler, Mitspieler, scheißegal. 3 Stück.
Top 3. Top 3.
Sagen wir die 3, wo du Gänsehaut hattest.
Ja gut, LeBron musste dann halt schon in diese 3 packen. Das war auch in unserem Spiel, jetzt diesen Sommer in London wieder so krass.
Der das Spiel am Ende alleine entschieden hat.
Er dreht es einfach alleine. Und es ist nicht so à la Steph Curry, der nochmal einen Dreier von 10 Metern wirft, sondern nimmt den Ball.
Er holt den Defensiv-Rebound.
Er bringt ihn, er macht irgendwie einen Spin-Move, ist unterm Korb. Also es ist irgendwie eine andere Art von Dominanz. Okay.
Okay, LeBron auf der 3.
LeBron, Dann das wird jetzt was ganz anderes. Ich glaube, der hat mich mit am meisten vom Basketball-Mindset beeinflusst. Deshalb packe ich ihn jetzt in die Runde. Ademola.
Oh.
Ademola Okulaja.
Wir schicken Grüße nach oben.
Genau, Grüße an ihn. Weil er hatte, glaube ich, so von den deutschen Spielern, deutschen Leuten, mit denen ich eng war, hatte er am meisten Impact, was so mein Mindset und meine Vision von wie ich spiele und wie ich an Spieler rangehe, glaube ich, geändert hat.
Schön, dass du an den denkst, finde ich richtig.
Deshalb Ade. Und beeindruckendster Mitspieler war, glaube ich, Kemba Walker.
Mhm.
So, der hat ein Jahr komplett dominiert. Komplett dominiert.
Weil, was war für dich?
Er hatte eine Gruppe von Jungs, die Freshmen waren, im ersten Jahr am College waren, ich glaube, wir waren 6, 7, unter anderem Chabers und ich.
Mhm.
Und die hat er als jemand im dritten Jahr einfach nur geführt. So, off the court geführt, auf dem Court geführt, war super Typ, super umgänglich. Der war letztes Jahr hier in München bei, wir haben gegen ihn gespielt und ich habe in Monaco. Ich meine noch, ey.
Er war in Monaco letztes Jahr.
Und kurz danach gequatscht, seine Mama war da, seine jetzige Verlobte war da. Und kurz geredet und meinte, ey, ich bin morgen in München, bei Müller-Wohlfahrt. Und
was hast du gesagt? Gute Adresse.
sind wir noch was essen gegangen. Er ist einfach so eine gutherzige Person und hat ja auch alles gemacht, All-Star gewesen. Und das sind eigentlich die beeindruckendsten Leute.
Vielen, vielen Dank, Nils, für echt ein schönes Gespräch. Vielen Dank für tolle Worte. Und man merkt, du fühlst dich hier wohl. Du hast Bock auf das, was kommt. Möge der Finger schnell heilen und dann freuen wir uns auf dich. Zurück auf dem Court. Auf dem Weg zu großen Zielen mit dem FC Bayern Basketball.
Achso,
vielen,
danke,
vielen Dank.
Dankeschön.
Dankeschön, hat Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Kommentar da lassen oder auch ein 5-Sterne-Lob oder wie auch immer. Also ihr werdet das schon entsprechend finden und vor allem, und das ist uns das Wichtigste, gerne weiter verteilen. Das wäre ganz, ganz toll. Gerne über Social Media und diesen Podcast weiter groß machen, damit noch mehr Menschen genau davon erfahren. In 2 Wochen wieder die nächste Folge hier von uns und in 4 Wochen dann das nächste große Gespräch. In diesem Sinne, euch eine gute Zeit, einen schönen November und bis bald.